Vertrauen bauen, was Chips sicherer macht.
Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ja, und diesmal geht es um komplexe Geopolitik, globale Märkte und winzige Strukturen.
Oder wenn man es anders ausdrücken will, die Vertrauenswürdigkeit von Hardware und Computerchips. Denn die sind nicht nur die Grundlage jeglicher IT, sondern auch das Ergebnis komplizierter Entwicklungs- und Fertigungsprozesse. Und die sind eben rund um den Globus verteilt. Angriffe auf die Lieferkette sind dabei nur eines der möglichen Sicherheitsprobleme.
Ja, und die enden schließlich in Bugs, Hardware-Trojanern und Versorgungslücken. Ja, wie vertrauenswürdig die allseits von uns genutzten Geräte derzeit sind und was wir noch verbessern sollten, hinterfragt eine jetzt veröffentlichte Studie vom Fraunhofer AIESEC für die Europäische Kommission.
Ja, mit dem Forschern dahinter würde ich nur zu gern mal direkt sprechen.
Ja, das ist doch gar kein Problem. Ich habe bereits einen Kontakt zur Mitautorin Johanna Bär für dich geknüpft.
Hallo Frau Bär, schön, dass Sie heute mit uns über das Thema Trusted und Trustworthy Electronics reden wollen. Aber bevor wir einsteigen, erstmal zu Ihnen. Wer sind Sie denn überhaupt und was bringt Sie überhaupt in die Lage, darüber fundiert reden zu können?
Erstmal auch hallo, genau, Johanna Bär. Wer bin ich überhaupt? Ich bin eine Forscherin am Fraunhofer AIESEC, die seit über 8 Jahren eigentlich im Bereich Hardware Security forscht, mittlerweile auch im Bereich Chip Design unterwegs ist. Ich habe meinen Doktor, wie gesagt, an der TU München fast fertig gemacht. Die letzten 2% fehlen noch und bin jetzt seit einiger Zeit am Fraunhofer AIESEC. Genau, Hauptgebiet, würde ich sagen, ist Hardware Reverse Engineering gewesen, tatsächlich Hardware-Trojaner, Gegenmaßnahmen und das gute alte Chip Trust. Das sind die Themen, die mich bis jetzt sehr stark beschäftigt haben.
Sie sagen das gute alte, Sie stecken natürlich total drin, wir nicht so sehr. Wir haben Sie tatsächlich gefunden über eine Studie, die Sie mit anderen Autoren noch angefertigt haben für die Europäische Kommission. Und zwar geht es darum, um Trusted Electronics, einen Überblick über Anforderungen, Technologien und Initiativen für, ich übersetze jetzt dieses More Trusted Electronics mal als vertrauenswürdigere Elektronik. Ist das richtig?
Genau, richtig. Also wir haben im Englischen da die leichtere Variante. Wir haben dort die Trusted oder auch Trustworthy Electronics. Im Deutschen ist das immer etwas schwieriger zu übersetzen. Die Trusted sind dann die vertrauenswürdigen Elektronik. Trustworthy wären dann zum Beispiel die verlässliche Elektronik, könnte man es übersetzen wie eine Möglichkeit. Genau, richtig.
Und jetzt sind wir tatsächlich schon im Thema, was ist denn so eine verlässliche, vertrauenswürdige Elektronik? Kann man das irgendwie zum Einstieg mal beschreiben?
Natürlich. Also Trusted Electronics, vertrauenswürdige Elektronik, heißt an sich eigentlich, dass wir eine Elektronik haben, die einfach qualitativ hochwertig ist. Also A, sie sollte gut und lange funktionieren. Sie sollte außerdem einer besonderen Spezifikation entsprechen. Also wenn ich sage, ich möchte einen Prozessor bauen, der ABC kann, dann sollte er genau ABC können und nichts weiteres und nicht weniger als das. Und sie sollte in der heutigen Zeit auch gegen bestimmte Angriffe geschützt sein. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die wir haben können, zur Sicherstellung von Sicherheiten, die wir einbauen können. Und das sollte damit drin sein, dass das auch geschützt ist gegen die bekannten Angriffe, die man so kennt. Und dann haben wir normalerweise eine Elektronik, die wir vertrauen können, deswegen vertrauenswürdig.
Okay, das ist jetzt natürlich ein hehres Ideal. Wenn ich mal kurz zurückdenke, Spectre und Meltdown, da haben wir jetzt schon einige Angriffe bzw. Angriffsvektoren gesehen. Die Intel-Prozessoren sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie stets und jederzeit fehlerfrei arbeiten, aber damit kommen wir ganz gut zurecht, oder wie ist die aktuelle Lage gerade eben?
Genau, das ist natürlich absolut richtig. Die ideale Lage ist natürlich etwas abweichend von dem, was wir in der Realität sehen werden. Wir haben unser Ziel, was wir haben möchten für vertrauensvolle Elektronik und natürlich haben wir auch einen etwas weiteren Weg. Ist auch klar, dass mit Chips ja auch oft passieren kann, dass sie einfach auch mal kaputt gehen und so weiter und so fort. Heißt, es muss nicht sein, dass jeder Chip immer 200 Jahre lang arbeiten kann, aber er sollte natürlich einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen. Heißt, da gibt es Zertifizierung für und Tests für, die sollte erfüllen. Was wir bei Meltdown und Spectre natürlich gesehen haben, ist, dass der Chip in einer Art und Weise designt wurde, dass die Spezifikation zwar eingehalten wurde, aber dass nicht geprüft wurde, dass nichts weiteres gemacht werden kann. In dem Fall, dass zum Beispiel beim Design nicht schon von Anfang an Security gedacht wurde, sondern an eine andere Art von Funktionalität oder dass es halt besonders schnell in dem Fall funktioniert der Chip. Und man halt leider vergessen hat, dass es möglicherweise Security-Implikationen haben könnte. Das heißt, genau sozusagen dieser zweite Teil, dass man eine Spezifikation hat und da vielleicht auch schon mit Security-Aspekten arbeitet, wurde da genau nicht erfüllt. Wie gesagt, ich denke, wir sind noch relativ weit weg vom Ideal, aber genau deswegen haben wir auch diese Studie publiziert, um zu überlegen, warum sind wir vielleicht noch nicht da, wo wir sein sollten. Es gibt ja auch gewisse Gründe, warum das so ist und was können wir tun, um da auch hinzukommen.
Da sehe ich jetzt natürlich zwei Aspekte. Zum einen das Design, also die komplexe Anforderung, das zu realisieren und dann natürlich auch die aktuelle Bedrohungslage. Lassen Sie uns mal aufdröseln, die Bedrohungslage vielleicht. Wie sieht denn die gerade eben aus? Also wie gefährlich ist denn sowas tatsächlich? Also wenn sich solche Bugs durchmogeln, wenn man die Spezifikation jetzt erfüllt, aber jetzt doch nicht auf die Sicherheit abklopft. Also wie groß ist da das Gefährdungspotenzial, was man da in der realen Welt sehen und erwarten kann?
Gut, also was Chips betrifft, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal diese Bugs, ja, wo man vielleicht einfach nicht weit genug gedacht hat, sowas kann, wie man mit diesen ganzen Angriffen, Meltdown Spectre, aber auch anderen Softwareangriffen gesehen hat. Das ist etwas, was uns natürlich jederzeit wieder passieren kann, solange wir nicht wirklich von Anfang an Security denken. Dann gibt es die etwas schwierige oder komplexe Version davon, die sogenannten Hardware-Trojaner, dass jemand vielleicht wirklich auch während dem Prozess einen Chip zu kreieren probiert, dort Sachen einzubringen, die bösartig sind in irgendeiner Form und Weise. Das ist tatsächlich relativ komplex. Die offizielle Meinung ist auch, dass es sowas bis jetzt zumindest öffentlich noch nicht gegeben hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Angriffe, die vielleicht am Anfang gar nicht unbedingt wie ein Angriff aussehen, aber trotzdem einen Effekt auf die vertrauensvolle Elektronik haben. Und das sind so Sachen wie zum Beispiel Counterfeits, also Chips, die nicht echt sind, die vielleicht von jemandem produziert wurden und ein anderer Name drauf gekommen ist. Also zum Beispiel Siemens fertigt einen Chip und jemand anderes nimmt sich dieses Design und kreiert etwas, was nicht ganz so toll funktioniert, wie der Siemens-Chip sagt, aber es ist ein Siemens-Chip. Das wäre so ein typischer Counterfeit. Oder dass zum Beispiel auch Patentverletzungen, ja, oder Patente verletzt werden. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. In manchen verschiedenen Marktsegmenten ist es tatsächlich so, dass wir 30-40% Counterfeits haben. Und das fragt man sich vielleicht erstmal, was ist das Security-Problem? Meistens ist es halt so, dass genau diese Chips die Qualitätsstandards überhaupt nicht erfüllen können, dass die einfach schlecht gefertigt werden. Teilweise sind es zum Beispiel auch recycelte Chips, dass dann wirklich auf Müll halten Leute dahergehen und von irgendwelchen Platinen da Chips runterlöten und neu packagen und die jetzt neu verkaufen. Und das sind natürlich Chips, die einfach nicht sinnvoll noch lange funktionieren können. Die haben eine Lebensdauer und die ist weit überschritten und dann haben wir auch irgendwann ein Problem mit der vertrauenswürdigen Elektronik. Und ich denke, genau diese Angriffe, die sehen wir sehr, sehr oft, sehr viel und die sind wahrscheinlich deutlich bedrohlicher als jetzt vielleicht der Hardware-Trojaner, vor dem viele Leute auch jetzt mittlerweile ein bisschen Angst haben.
Also sagen Sie, den Hardware-Trojaner, den gibt es gar nicht und die Idee des Ganzen können wir ein bisschen zur Seite legen, so schlimm ist die Welt dann doch noch nicht?
Ich würde es sehr gerne sagen. So stimmt es natürlich auch nicht. Es ist ein Angriff, der auf jeden Fall möglich ist. Wir selber haben in unserer Forschung schon gezeigt, dass das geht. Und dass es auch tatsächlich gar nicht so schwierig ist. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es wahrscheinlich irgendeine Art von State Actor brauchen wird, um sowas wirklich in einem renommierten Unternehmen einführen zu können. Wir haben jetzt aber den Fall, dass Chip-Design etwas einfacher geworden ist, dass wir ein paar Firmen haben, die sich auch trauen, mal selber Designs anzugehen und möglicherweise nicht die Möglichkeiten haben, so zu verifizieren, wie es vielleicht eine größere Firma machen könnte. Und da sehen wir schon, dass es passieren könnte, dass in irgendeinem Schritt der Supply Chain, der Wertschöpfungskette vielleicht möglicherweise was eingefügt wird, was da nicht hingehört. Und natürlich, man muss auch geopolitisch gucken, wenn ein State Actor so weit kommt, dass es Zeit wird, solche Sachen zu machen, wenn die Low-Hanging Fruit der Softwareangriffe mal aufgebraucht sind, wird sowas auf jeden Fall ein Thema werden. Wir kennen es aus der Software, dort gibt es extrem komplexe Angriffe, die gefahren wurden in den letzten Jahren von verschiedenen State Actern und ich wüsste nicht, warum das auf Hardware nicht ausbleiben sollte. Andersrum, ausbleiben sollte, Entschuldigung.
Ist jetzt natürlich die Frage, worauf konzentriert man sich? Also konzentriert man sich darauf, die Chips von Anfang an sicher zu designen oder geht man sowieso davon aus, dass irgendein State Actor da noch irgendwas einbringen könnte und man konzentriert sich dann darauf, irgendwelche Verfahren sich noch auszudenken, irgendwelche Abstraktionsleber, dass man solche Gefährdungen im Nachhinein ausschließt?
Genau, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, es gibt immer die Mitigation, Deletion. Ich denke, es ist eine Frage von Kosten. Es ist natürlich erstmal einfacher, am Anfang Countermeasures einzufügen, in der Hoffnung, dass es was hilft. Ich glaube, Sie hatten ja auch schon mal einen Podcast zum Thema Hardware-Trojanern, wie die detektiert werden. Ich denke, ich möchte da nicht zu tief einsteigen, aber es ist ein extrem teures Thema. Wenn es wirklich um Chips, also um ICs geht, ist es ein Prozess, der zumindest aktuell gemacht wird, wenn man wirklich Sorge hat, dass ein Hardware-Trojaner drinnen ist oder wenn es um Patentverletzungen geht und wo wirklich viel Geld im Spiel ist. Ich denke, oder ich bin mir relativ sicher, dass jede große Firma, die aktuell Chips herstellt, auch irgendeine Art von solch einer Verifikation durchführt. Wir persönlich arbeiten auch mit Firmen zusammen, die Chips analysieren, insbesondere die eigenen, um zu gucken, was wirklich drin ist. Das ist aber größtenteils nicht wegen einem Hardware-Trojaner-Thema, sondern wegen einem Patentverletzungsthema. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wo greift man es an? Ich denke, es ist immer eine Sache, dass eigentlich alles gemacht werden sollte, wenn es denn geht. Wenn man und das aber angepasst an das Risiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel wegen mir eine neue Waschmaschine baue, dann muss ich vielleicht den Chip dafür nicht unbedingt komplett auseinandernehmen und analysieren, wenn er zurückkommt. Das reicht vielleicht, wenn ich mir am Anfang etwas Gedanken darüber mache, wie ich Security in diesen Chip reinbringe und da entsprechend Security-Lösungen einbaue. Wenn es jetzt um kritische Infrastruktur geht, dann würde ich schon empfehlen, dass man sich überlegt, nicht nur Gegenmaßnahmen von Anfang an einzubauen, sondern natürlich auch eine Analyse am Ende durchzuführen. Beziehungsweise oft ist es ja dann auch, dass die Chips eingekauft werden, dass man dann von einer Firma kauft und man weiß, dass solche Analysen durchgeführt werden.
Mhm. Also muss man dann quasi auch Hand in Hand mit dem Hersteller arbeiten. Ich habe jetzt im Hinterkopf die regelmäßigen Angriffe an Huawei und ZTE, wo nicht nur die US-Behörden sagen, ja, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so sicher, die Chinesen, sondern auch der Einsatz in kritischen Infrastrukturen in Deutschland wird da immer wieder hinterfragt. Lässt sich da irgendwie mit den Herstellern was regeln? Gibt es da irgendwelche Zertifizierungen, Ansätze, Richtlinien, dass man mit denen irgendwas klären könnte? Oder ist man da auf Gedeih und Verderb dem jeweiligen Hersteller ausgeliefert?
Aktuell ist es natürlich schon so, dass wir schon Regulierung haben oder Standardisierung für gewisse Sachen. Zum Beispiel gibt es die Common Criteria Zertifizierung, die einfach besagt, wie sicher ein Chip schon ist, heißt, welche Sicherheitsmaßnahmen sind drin, wurde der Chip verifiziert und in welcher Art und Weise. Wir wissen auch, dass es in Zukunft den Cyber Resiliency Act geben wird, der besagt, dass gewisse Hardware, die zum Beispiel nach Europa reingebracht wird, einen gewissen Standard an Security haben muss. Es ist noch nicht ganz klar, wie dieser Standard wirklich aussieht, aber es heißt, in Zukunft wird es tatsächlich so sein, dass wir erwarten, dass die Hardware zumindest einen minimalen kleinen Anteil an Security haben wird. Wenn das jetzt in Hochsicherheitsapplikationen geht, dann ist es schon so, dass man natürlich mehr Vertrauen haben muss in seine Supplier. Und da ist tatsächlich dann die spannende Frage, von welchen Firmen man wirklich noch kaufen möchte. Also ich denke, dass, Sie haben es schon gesagt, dass es einfach bestimmte Firmen gibt, mit denen man vielleicht nicht mehr zusammenarbeitet, nachdem es ja auch relativ schwierig ist, wirklich auch Beweise zu liefern. Ne? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das für kritische Infrastruktur Systeme baut und von einer gewissen Foundry Chips kaufe, habe ich meistens nicht die Ressourcen, das selber zu machen. Heißt, wenn ich diesen Chip untersucht haben möchte, müsste ich diesen Auftrag geben. Man darf auch nicht vergessen, dass es ja immer erstmal ein Chip ist, der analysiert wird, oder 10. Das heißt, wenn ich 1 Million kaufe, ich werde nicht jeden zweiten davon untersuchen lassen. Dann wird es natürlich schon ein Thema, da wirklich kritisch drüber nachzudenken, wo ich einkaufe. Sinnvoll wäre natürlich, in Zukunft Möglichkeiten zu haben, wie man das hinbekommt, wie man Vertrauen beweisen kann mit verschiedenen Partnern in der Supply Chain. Aber da sind wir aktuell auf jeden Fall noch nicht.
Ist jetzt natürlich die spannende Frage, an welchen Faktoren kann man das festmachen bzw. nachweisen? Bei Software hat man ja die Prüfsumme, also die Software, die muss man ja nicht aufschrauben, dann hat man einmal eine Prüfsumme und weiß, dass dann genau das geliefert wird, was man sich mehr oder weniger bestellt hat, wenn man es einmal geprüft hat. Gibt es so einen Ansatz bei Chips auch vielleicht irgendwie, ja, dass man dann auch in Software irgendwas realisiert, was die Chips können?
Also es gibt erst Bestreben, wie man sowas machen kann. Was ist zum Beispiel aktuell in der Forschung schon gibt, sind so Sachen wie Unique Chip IDs, also es ist ein Fingerabdruck oder eine ID von einem Chip, die besagt, dass dieser Chip wirklich dieser Chip ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Chip kaufe und der kommt bei mir an, dann kann ich prüfen, ist es die Chip ID-Nummer, die ich haben wollte, und dann kann ich sicher sein, dass der Chip zumindest nicht mal auf dem Lastwagen ausgetauscht wurde gegen einen anderen Chip. Solche Sachen sind möglich. Eine tiefgehende Prüfung, wirklich zu sagen, in diesem Chip wurde nichts eingebaut, ist extrem schwierig nachzuweisen. Durch die Komplexität im Chip und dadurch, dass die Software ja auch nicht auf den kompletten Chip zugreifen kann und da doch auch verschiedene Möglichkeiten bestehen, Sachen zu verstecken, ist es halt die Frage, ob man das von der Softwareseite aus irgendwas machen kann. Im Endeffekt ist es eigentlich eher andersrum. Wir brauchen die sichere Hardware, um die Sicherheit der Software zu bestätigen. Ohne sichere Hardware ist tatsächlich das beste Software-System nicht sonderlich viel wert, weil es ja in der Hardware verankert ist.
Mhm. Aber mit so einer Unique Chip ID, da können wir jetzt etliche Bedrohungen von der Lieferkette schon mal ausschließen. Also wenn
genau,
ich dann
richtig.
Weiß, ja. dass das Design stimmt und die Foundry ist halbwegs vertrauenswürdig, weiß ich zumindest über, ja, auf dem Weg über die halbe Welt ist jetzt nichts passiert. Das sollte der Chip sein, den ich will, und der sollte auch so funktionieren und kein Counterfeit und kein Trojaner noch extra eingebaut oder beziehungsweise der Chip ausgetauscht gegen einen mit zusätzlichen Funktionen, die man nicht haben möchte.
Genau, richtig. Also solche Bestreben gibt es. Da gibt es auch schon mehr oder weniger kommerzielle Ansätze dafür. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie kann man wirklich sicher gehen, dass jemand den Chip nicht aufgemacht hat, reverse-engineert hat und nachbaut, wie diese Unique-Chip-ID da drin ist. Also man kann ja auch theoretisch diese Unique-Chip-ID raus reverse-engineeren. Das heißt, wie man diese Unique-Chip-ID wirklich sinnvoll generiert, dass man sie nicht nachbauen kann in einem Chip. Aber das sind dann wirklich Forschungsthemen, die, ja, die relativ tief reingehen in die Chip Security, würde ich sagen.
Ich merke gerade, Sie denken noch eine Spur paranoider als ich in der Beziehung.
Ich glaube, sonst kommt man in Hardware Security nicht so weit.
Aber mit Kryptographie sollte sich da was machen lassen, oder?
Genau, tatsächlich sind wir in dem Fall eher im Bereich der Physical Unclonable Functions, der PUFs. Das heißt, es sind physikalische Funktionen auf einem Chip, die unclonable sind, nicht nachbaubar. Zum Beispiel wirklich wie eine Art Fingerabdruck. Man kann sich das tatsächlich wirklich vorstellen, wie ein menschlicher Fingerabdruck auf dem Chip. Es ist die Variationen, die eingebracht werden während der Fertigung. Und die sind wirklich für jeden Chip einzigartig. Die Frage ist eher, wie man sie ausliest. Und die kann man dann aber tatsächlich wirklich super nutzen, um so einen Chip zu tracken. Also das geht ganz gut.
Jetzt haben wir den Chip besprochen, die Hardware, das Design und das Ganze. Das ist aber nicht das Einzige. Es geht auch um die Versorgungssicherheit. Haben wir jetzt gesehen bei Corona, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Also selbst wenn man sagt, die Lieferkette ist mir egal, das Ding kommt irgendwann an, ist ja nicht sichergestellt, dass es tatsächlich irgendwann ankommt, beziehungsweise dass die Staaten die Rohstoffe zur Verfügung stellen, die Nummer haben, die man braucht. Wie geht man denn damit um?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes und relativ schwieriges Thema. Wir haben das während der Corona-Zeit sehr gut gesehen, dass mit Lieferengpässen einfach auch dann die Chip Welt stillsteht und nicht weitergeht. Wir haben das gesehen in der Trockenheit in Taiwan. Wir wissen, Taiwan macht mehr als 50% aller Chips auf der Welt, und wenn dort nicht genügend Wasser verfügbar ist, dann können auch keine Chips mehr produziert werden. Wir sehen das im Ukraine-Krieg, im Bereich von Neon, was ja gebraucht wird für die Lithografie-Systeme. Da gab es eine sehr große Knappheit und der Preis ist extrem gestiegen, was viele Applikationen oder ja viele Fertigungen da betroffen haben. Ich denke, das ist aktuell ein zumindest von uns nicht gelöstes Problem, wie man damit fair umgeht. Es ist sicherlich auch ein Fall von Abhängigkeiten. Wichtig ist vielleicht, da auch nochmal zu betonen, es geht wirklich nicht darum zu gucken, dass wir Chipfertigung nur noch in Europa machen. Das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass es in Zukunft geht. Das ist auch wirklich nicht Ziel der Sache, sondern einfach nur zu schauen, dass wir mit dem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, in einer Art und Weise zusammenarbeiten und uns auch absichern können, dass wir Vertrauen haben können. Wie das mit einer Rohstoffversorgung wirklich funktionieren kann, schwierig. Ich denke, da sind wahrscheinlich auch nicht wir die Richtigen. Wir machen Hardware Security. Aber es ist was, was wir im Kopf haben müssen und wo wir auch die Security Implications im Kopf haben müssen. Denn es kann natürlich sein, dass man, wenn man verschiedene Chips nicht mehr bekommt, dass man dann zu vielleicht Herstellern eher geht, die vielleicht nicht so die weißesten Westen aller Zeiten haben, dass man dann vielleicht auch im Kopf hat, okay, wenn ich jetzt irgendwo kaufe, wo ich den Namen vielleicht noch nie gehört habe, könnte das ein Counterfeit sein, könnte das ein Chip sein, der recycelt wurde, könnte das vielleicht ein Chip sein, der Hardware-Trojaner drin hat, das ist vielleicht die ganz, ganz schlimme Variante, dass man sowas im Kopf hat. Diese Rohstoffversorgung, diese Knappheit werden wir nicht unter Kontrolle bekommen, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eher zu erklären, auf was man dann vielleicht achten sollte, wenn man auf alternative Supplier umstellt.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist der Ansatz tatsächlich redundant zu fertigen, redundante Kapazitäten hochzufahren, womöglich, um sich ein Stück weit unabhängiger zu machen von irgendwelchen globalen Verwerfungen.
Genau, also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Es geht jetzt ein bisschen vielleicht weiter weg von der Hardware Security, aber trotzdem sehr spannend. Natürlich wäre das Ziel, dass wir einfach redundanter fertigen können. Ich denke, das ist auch aktuell der Trend. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass vielleicht auch etwas kleinere Firmen anfangen, wirklich auch Chips zu fertigen und sich da selber dran zu probieren, dass auch das Ökosystem gerade in diese Richtung geht. Ich denke, das ist was, was wir auch sehr unterstützen sollten in Deutschland, in der EU, dass wir mehr verschiedene Parteien haben, die die Fähigkeiten haben, Chips zu fertigen. Die Frage ist so ein bisschen genau, was sind die Security-Aspekte auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, ganz ohne Chips geht es nicht. Wie kann man da abwägen, was man jetzt nimmt oder was man nicht nimmt? Wir haben tatsächlich ein Projekt, wo es auch um diese Themen geht. Geht ja auch weiter noch zum Beispiel, dass es in insbesondere kritischen Applikationen Chips gibt, die zum Beispiel vor 20, 30 Jahren gefertigt wurden, wo es jetzt keine neuen Chips mehr gibt. Die ist einfach, wo es diese Chips aktuell nicht mehr zu kaufen gibt, aber ich für meine kritische Applikation das weiterhin brauche. Und auch solche Themen sind natürlich sehr spannend. Also das Thema Chip Redesign. Genau. Aber das sind vielleicht ein bisschen andere Themen noch.
Wobei das natürlich total spannend ist. Ich habe jetzt verstanden, durch die Redundanz kann man die verschiedenen Initiativen, die lokal tatsächlich gestartet wurden von EU und USA, jetzt nicht als gegenläufig betrachten, sondern tatsächlich durchaus als sich gegenseitig befruchtend und ergänzend, weil alle werden unabhängiger, aber ich sehe doch noch einige Zielkonflikte des Ganzen. Weil wenn jeder fertigt, gibt es auch verschiedene Voraussetzungen. Also Sie haben jetzt die kleinen Fertiger genannt. Können die alle auf dem Niveau von Intel fertigen?
Ich denke, es ist die Frage, was es auch wirklich benötigt. Ich denke, Intel, wo sind wir jetzt? 4 Nanometer, 3 Nanometer, kann natürlich unglaublich tolle, schnelle, wunderbare Systeme fertigen. Ich würde deswegen nicht davon absehen, von jemandem, der ein solides 90 Nanometer Design fertigt, zu kaufen. Wenn das jemand ist, der nachweisen kann, dass er ordentlich fertigt, dass zum Beispiel auch Security-Aspekte frühzeitig bedacht wurden, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Und ich denke, die Diversifizierung des Marktes ist hier etwas eher Positives, und was wir so brauchen. Wir haben viel Marktmacht abgegeben an Länder außerhalb der EU. Und das ist tatsächlich, wie man jetzt vielleicht gemerkt hat, gar nicht so durchdacht gewesen. Und genau, dass sowas wieder kommt, ist etwas sehr Positives fürs Ökosystem, würde ich sagen.
Aber wenn viele Parteien gegeneinander bzw. konkurrierend arbeiten, ist das dann nicht doch irgendwie ein Rückschritt für Effizienz und Performance? Weil Sie sagten jetzt, die 90 Nanometer, das ist ja jetzt nicht nur eine Zahl, sondern das geht dann auch tatsächlich einher. Die Dinger sind größer, die brauchen mehr Energie, sind vielleicht nicht ganz so schnell. Müssen wir da einen technischen Rückschritt in Kauf nehmen, um unabhängiger zu werden, oder gibt es da einen Ausweg?
Also ich denke tatsächlich, dass ein 90 Nanometer Chip aktuell einfach auch noch überall sonst, oder es gibt viele Märkte, wo man den sinnvoll nutzen kann oder wo auch aktuell sinnvoll genutzt wird. Ich brauche in einem Babyphone oder in einer Waschmaschine keine 2 Nanometer Chips, das brauche ich vielleicht in einem Handy oder in einem Hochsicherheits-, ich weiß nicht was, Chip oder vielleicht in einem Automotive Chip, der Realzeit autonomes Fahren ermöglichen soll, aber wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Markt für Chips im Konsumerbereich oder ähnlichem, wo sowas absolut kein Problem ist, wo die Chips tendenziell eher überdimensioniert sind und wir vielleicht gar nicht so viel Rechenpower brauchen, wie man da vielleicht manchmal auch reinverkauft. Da wäre es mir tatsächlich lieber, und deswegen bin ich ja auch ganz froh, dass es in Zukunft kommen wird, dass man da vielleicht einfach ein bisschen sicherer wird, dass das Babyphone dann vielleicht auch mal so ein Ticken Sicherheit mit drin hat oder die Waschmaschinen und sie nicht ganz so leicht zu hacken sind, als dass ich da jetzt noch die 3% Performance raushole. Denn es gibt genügend Applikationen, wo ich das eigentlich nicht wirklich brauche. Natürlich, wir brauchen Intel weiterhin für die Smartphones, für die Märkte, wo es wirklich sicher oder wichtig ist. Aber das ist halt auch nicht alles.
Genau, ich wollte jetzt gerade ganz suffisant einfügen, dass wir nicht den Podcast machen unbedingt für Waschsalons, sondern für mittelständische Unternehmen beziehungsweise Leute, die auch ihre Rechenleistung aus der Cloud beziehen. Gibt es denn da irgendwelche sinnvollen Alternativen, die performant und sicher beziehungsweise von alternativer Stelle gefertigt werden?
Also im Bereich High-Performance-Computing ist ja zum Beispiel auch im RISC-V-Ökosystem einiges am Machen. Und auch da braucht man definitiv keine 2 Nanometer Chips, da reichen auch 22 oder 14 Nanometer, die wunderbar auch von kleineren Unternehmen gefertigt werden können. Ich denke da zurück an meine Zeit in der TU München. Wir haben vor 3 Jahren unseren ersten Chip seit einer sehr langen Zeit in der TU gefertigt. Erst in 65 Nanometer fertig, jetzt in 22 Nanometer. Das ist mit einem kleinen Kreis an Menschen, an Forschern, die nebenbei auch noch Lehre machen, gut möglich. Also ich denke, oft wird Chipdesign als etwas verteufelt, was unglaublich komplex und schwierig und teuer ist, ist es auch bis zu einem bestimmten Punkt. Aber wir dürfen es auch nicht überkomplizieren. Also ich würde jetzt sagen, den Chips, die wir in der Turm fertigen, die möchte ich jetzt vielleicht noch nicht kommerziell verkaufen. Aber wenn man sich da nochmal ein bisschen dran setzt, ein bisschen feilt, dann ist es was, was funktioniert, was übrigens gute Sicherheitsaspekte drin hat und was mithalten kann mit dem, was auf dem Markt, im mittelständischen vielleicht auch gefertigt wird. Ja, im Bereich High-Performance-Computing natürlich muss man da auch drauf achten, wobei es da ja oft weniger jetzt die, ja, wie gesagt, die Nanometergrößen der Prozessoren sind, sondern eher, wie man sie sinnvoll verschaltet. Da sind ja viele Diskussionen auch eher auf der Architekturebene, die spannend sind. Und deswegen genau im RISC-V-Bereich gibt es ja da deutlich Bestrebungen, selber Systeme zu fertigen und dafür auch entsprechend die RISC-V-Systeme weiterzuentwickeln.
Gibt es denn da Aspekte, auf die ich achten sollte als klassisches Unternehmen, welche Features so ein Chip haben sollte, wenn der ja besonders sicher sein soll? Also normalerweise, also ich als Privatmensch kaufe jetzt immer mehr oder weniger nach Leistung, Performance, Effizienz. Ich habe mir jetzt persönlich noch nicht so viel Gedanken über Sicherheit gemacht. Allerdings werde ich das heute nach dem Podcast heute auch ein bisschen anders sehen und Unternehmen sehen es ja generell ein bisschen anders. Gibt es da irgendwelche Handreichungen? Also in der Studie wurde ja einiges an Zertifizierung und Compliance genannt. Also das war für mich tatsächlich uferlos. Möchten Sie das Augenmerk auf was Besonderes richten beziehungsweise auf wesentliche Punkte, die man vielleicht im Auge haben sollte?
Also ich würde es vielleicht erstmal gerne einen Punkt dazu. Ich denke, es wird hoffentlich weiterhin so bleiben, dass ein Consumer sich keine Gedanken machen muss über Sicherheit. Ich sehe das immer so ein bisschen wie vielleicht auch Zertifizierung an Flugzeugen oder an Restaurants. Ich möchte gerne als Consumer nicht selber gucken müssen, ob das Flugzeug gut zertifiziert ist und ob das fliegen kann. Natürlich schaue ich mal drüber und schaue, ob irgendwo was absteht oder vielleicht was rattelt oder so. Aber im Endeffekt habe ich das Vertrauen an die Regularien, dass das ordentlich geprüft wird. Genauso mit Restaurants. Ich schaue nicht in jede Küche. Sollte man vielleicht. Aber ich tue es nicht. Ich vertraue darauf, dass es dazu Gremien, Standardisierungen, Regularien gibt, dass die Küche sauber ist und ich wahrscheinlich keine Lebensmittelvergiftung bekomme. Und das Gleiche sehe ich auch weiterhin für Security. Es darf nicht sein, dass ein Consumer ein Handy in die Hand nimmt und wissen muss, welche Post-Quantum-Kryptographie-Algorithmen darauf wie abgehärtet implementiert sind, um zu entscheiden, ob ich dieses Handy kaufe oder nicht.
Wobei auf einer abstrakteren Ebene könnte man sich dann schon einige Gedanken drüber machen.
Natürlich.
Also Sie ziehen jetzt natürlich eine ganz harte Grenze zwischen den Consumer bzw. den Regulierer. Ich sehe jetzt tatsächlich die Unternehmen noch dazwischen.
Absolut.
Wird es da langsam schon schwammig? Sollten sich die Unternehmen dann vielleicht doch ein paar Gedanken mehr machen? Und wenn ja, welche bzw. woran machen die es dann fest bzw. auf welche Instanz vertrauen die dann, wenn die sagen, unser System soll zuverlässig und vielleicht auch im besten Fall sicher laufen?
Genau, also man darf natürlich nicht vergessen, dass, ich hatte jetzt das Beispiel Handys, dass hier auch einfach schon sehr, sehr viel Security drin steckt, das man vielleicht gar nicht sieht. Wir haben normalerweise irgendeinen Hardware Root of Trust da drin, der sicher aufgebaut ist, der bestimmte Security Features schon drin hat. Wir haben natürlich kryptografische Implementierungen drin, die schauen, dass wir sicher kommunizieren können, die zum Beispiel für sichere Updates da sind und so weiter und so fort. Also ich denke, wir sind in diesem Bereich eigentlich gut aufgestellt, was wir schon reinbauen können. Wichtig ist vielleicht eher auch die Vernetzung, also der verschiedenen Partner. Also es geht uns vielleicht weniger darum, dass man guckt, okay, was kann ich noch mit rein designen, sondern eher, dass ich frühzeitig anfange zu denken in manche Architektur. Ich möchte jetzt ein neues Handy fertigen. Was könnte ich denn noch brauchen? Wie sieht die kryptografische Landschaft aus? Ein Thema, das man immer wieder gerne nennt, ist das Thema der Post-Quantum-Kryptographie, dass unsere kryptografischen Algorithmen, die wir aktuell nutzen, möglicherweise in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht mehr nutzbar sind und man deswegen natürlich ein Auge drauf halten sollte, was in Zukunft da sinnvoll zu nutzen wäre. Das sind natürlich Überlegungen, die ein Unternehmen machen soll. Dafür gibt es aber natürlich auch verschiedene Standardisierungsgremien, verschiedene Zertifizierer. Wir haben, ich hatte es schon genannt, die Common Criteria Zertifizierungen. Wir haben NIST, die Hardware Security Algorithmen zertifizieren. Es gibt da einige andere, die da auch Vorgaben machen, was man wie umzusetzen hat. Und ich denke, aktuell ist es schon so, dass relativ gut sich daran gehalten wird. Es braucht natürlich immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel sind wir aktuell auch involviert in einem Gremium, das tatsächlich Trusted Chips zertifizieren möchte und standardisieren möchte. Diese Aufgaben werden immer wieder kommen, dass man natürlich dann weiterentwickeln muss. Aktuell ist das bestehende Modell halt, dass man die Lieferkette hat, wie man sie hat. Man hat sein Design, macht man irgendwo, ja, irgendwo anders wird gefertigt, irgendwo anders wird gepackaged. So ist das aktuell und genau dieses Thema möchten wir aufgreifen, dass einfach während der Supply Chain etwas mehr auf das Thema Vertrauenswürdigkeit schon geachtet wird.
Was kann denn die Forschung noch dazu beitragen für sichere Regularien? Woran arbeiten Sie gerade?
Ja, das ist natürlich für mich als Forscherin eine besonders spannende Frage und es gibt natürlich sehr, sehr viele technische Themen, an denen wir interessiert sind, an denen wir aktiv forschen. Es fängt an bei Themen wie kryptografische Implementierung, wie implementiert man auch neue kryptografische Verfahren in einer Art und Weise, wie sie sicher und nicht angreifbar sind. Dann vielleicht einen Schritt weiter, wie greift man sie dann doch an und was für Gegenmaßnahmen gibt es wieder. Natürlich ist das Thema RISC-V gerade extrem interessant, das Ökosystem wächst sehr stark und da gibt es gewisse Security-Themen, die uns natürlich interessieren, zum Beispiel, wie kann man Instruction Set Extensions nutzen, um Security gut nutzbar zu machen. Wir bauen selber zum Beispiel auch Secure Elements, sogenannte Root of Trusts, die dazu da sind, um sehr starke Security zu haben und auch die Security da oder um auch die Hardware, die drumherum gebaut wird, abzusichern und natürlich auch die Software, die oben drauf läuft. Das Thema Chiplets wird für uns immer spannender. Es ist eine neue Art und Weise, Chips zu fertigen und auch da gibt es bestimmte Security Implications, also Überlegungen, die man machen muss, insbesondere wenn es zum Beispiel um physikalische Angriffe auf die Chips geht, weil es einfach eine andere Art und Weise ist, Chips zu bauen. Es geht weiter in die Analyse. Ja, natürlich möchten wir auch verstehen, Reverse Engineering, wie gut geht das? Es gibt Forschung, wie man sowas zum Beispiel schneller macht. Ja. Aktuell brauchen wir für ein Reverse Engineering von einem Chip teilweise Monate und natürlich wäre es schön, hier Möglichkeiten zu haben, zu prüfen, ob ein Hardware-Trojaner irgendwo drin ist, innerhalb von ja, ein paar Wochen, ein paar Tagen ist, denke ich jetzt erstmal noch nicht möglich, aber es wäre natürlich schön, in diese Richtung zu kommen und da ist natürlich auch sehr viel Forschung dahinter. Es geht auch um Thema natürlich gegen Maßnahmen, gegen Reverse Engineering Sachen. Ich hatte vorhin schon dieses Thema Unique Chip ID, Fingerprinting angesprochen, wie kann man wirklich sicher gehen, dass ein Chip der ist, den man haben möchte, die Authentizität des Chips sicherzustellen, um gegen zum Beispiel Counterfeits vorzugehen. Es sind auch ganz andere Themen, die wir erforschen, zum Beispiel, wie quantifiziere ich denn überhaupt Vertrauenswürdigkeit. Ja, wir haben, wie schon gesagt, zum Beispiel die Common Criteria-Sachen, die uns sagen, wie sicher das Design vom Chip ist, heißt, wie gut wurde es verifiziert, welche Art von Verifikationen habe ich genutzt und welche Sicherheitsmaßnahmen sind eingebaut. Das sagt mir aber nicht, wie gut ich nachvollziehen kann, ob die Partner in meiner Supply Chain alle vertrauenswürdig sind. Das heißt, wir brauchen irgendeine Art und Weise, wirklich zu quantifizieren, zu beschreiben oder Metriken, um zu sagen, wie sicher ein Chip wirklich ist und nicht nur, welches kryptografisches Level ist es drin und gegen welche Seitenkanalangriff ist es vielleicht gehärtet, sondern auch wirklich, wie ist dieser Chip die Supply Chain durchlaufen. Ein Thema, das wir gerade super spannend finden, zum Beispiel auch, ist das Thema Open Source EDA, also Open Source Electronic Design Automation Tools. Das heißt, aktuell ist es so, dass Designs normalerweise anhand von drei großen Firmen, der Tools von den drei großen Firmen gebaut werden. Die haben da die Marktmacht und es kommen in den letzten Jahren mehr und mehr halt auch Open-Source-Tools, die probieren Möglichkeiten zu bieten, dass man Chips designen kann, ohne diese vielleicht auch etwas teureren kommerziellen Tools. Es ist super spannend für eine Security-Application, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, wirklich hineinzuschauen, was das Tool tut und zu verstehen, wie diese These, die ja manchmal auch gar nicht so verständlich sein kann und manchmal etwas mehr wie Magie aussieht, aber funktioniert und warum sozusagen Sachen gemacht werden, sie gemacht werden. Ich denke, das ist eine. Es gibt viele technische Aspekte, die man erforschen kann. Das Thema, das wir vielleicht aktuell haben, was uns vielleicht auch ein bisschen ausbremst, ist, dass die Forschung und die Industrie vielleicht sich gerade noch gar nicht so nahe stehen. Es gibt viele, viele interessante Lösungen in der Forschung, natürlich auch weiterhin viele interessante Fragestellungen, aber es dauert ja, wie meistens einfach auch eine Zeit, bis es dann bei den Firmen ankommt. Und da wäre vielleicht auch der Gedanke, dass man probiert, insbesondere in diesem Bereich, der vielleicht gerade auch viel gepusht wird, zu schauen, dass die Forschung vielleicht den kleinen Schritt weitergeht. Vielleicht schaut, dass man jetzt vielleicht nicht zu einem Produkt kommt, das wird nicht passieren, aber den Gedanken etwas weiterdenkt, wenn man neue Security-Lösungen testet, vielleicht nicht nur auf einem Chip, sondern vielleicht auch mal auf 100. Dass man vielleicht auch mal so ein paar realistische Aspekte anschaut. Und auf der anderen Seite wäre natürlich schön, wenn die Industrie vielleicht auch dann schaut, auch mal forschungsnahe Lösungen einzubauen oder mal zu testen oder vielleicht auch mal dann den Aufwand aufbringt, diese Sachen wirklich einbauen zu können. Also ich denke, das wäre schön, wenn es da ein bisschen mehr ein Hand in Hand geben würde, dass wir den Austausch da ein bisschen leichter machen und dass die Industrie und die Forschungswelt da nicht ganz so weit weg voneinander bleiben und vielleicht etwas mehr miteinander reden. Ich denke, dass wir für diesen Bereich extrem hilfreich.
Jetzt haben Sie sowohl ein schönes Schlusswort gefunden, als mich auch hier total schwindlig geredet mit den ganzen Ansätzen, die man noch erforschen könnte. Ein Thema, was sich durchgezogen hat, war Open Source. Also Sie haben von den EDAs geredet und auch von dem RISC-V Instruction Set. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir das als kommerzielle Anwendung sehen? Also damit gehen Sie ja doch schon die Fründe an der etablierten Größen, mehr oder weniger. Weil die werden ja kaum sagen, wir setzen auf Open Source. Oder ist es realistisch, dass dann doch irgendwie ja, so ein Open-Source-Ansatz sich auch bei der Hardware-Welt durchsetzen könnte, wie bei der Software?
Ja, gute Frage. Ich würde tatsächlich gerne unterscheiden zwischen auf der einen Seite Open-Source-Hardware wie RISC-V und auf der anderen Seite Open-Source-Tooling. Ich denke, bei der Open-Source-Hardware wie RISC-V sind wir schon soweit. Das ist commercially available. Es gibt Firmen, die das fertigen. Ich meine, dass wir da in mehrere Millionen gefertigten Chips für die Industrie sind. Es gibt große Zusammenschlüsse, jetzt seit neuestem diese fünf Firmen, die sich zusammengeschlossen haben. Ich glaube, Quintaurus heißt das Projekt, Quintaurus, wo unter anderem Bosch und Siemens involviert sind, die dieses Projekt unterstützen. Also ich denke, bei RISC-V ist das so, dass wir mittlerweile dort vielleicht nicht mithalten können mit Intel und ARM, aber auf jeden Fall nah dran kommen. Und das sicherlich auch ein Thema wird, das in Zukunft nicht mehr einschlafen wird, weil die Möglichkeiten einfach so schön sind. Im Bereich Open Source EDA und Open Source Tooling ist es, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Es ist natürlich auch ein deutlich komplexeres Thema. Es gibt einen Grund, warum es nur drei große Firmen gibt, die das machen können. Und da wird es sicherlich noch einige Zeit brauchen, bis sich das etabliert. Von einem Security-Standpunkt ist es natürlich so, dass wir trotzdem Open-Source-Sachen schon nutzen können. Wir kennen in der Software das Double-Diverse-Compiling, heißt, ich habe vielleicht Sorge, dass mein Compiler möglicherweise Sachen macht, die ich nicht möchte, und dann mache ich einfach nochmal Compiling mit einem zweiten Tool und vergleiche danach, was bei rauskommt. Das kann ich zum Beispiel auch auf Chip-Design umsetzen. Wenn ich die Sorge haben sollte, dass vielleicht mein Compiler-Tool oder in dem Fall mein Synthese-Tool, was mir Designs übersetzt auf eine Maskenebene, die man dann zur Foundry schickt, dass da vielleicht irgendwas passiert, was ich nicht möchte, habe ich immer noch die Möglichkeit oder habe ich jetzt die Möglichkeit, mit Open-Source-EDA-Tools vielleicht nochmal eine sogenannte Synthese durchzuführen und zumindest einige der Levels, die da rauskommen, auch mit dem anderen Design zu vergleichen und zu schauen, ist das, was ich haben wollte. Bei dem Open-Source-Tool kann ich nachschauen, was passiert wirklich. Bei dem anderen habe ich keine Einsicht, habe eine Blackbox, aber ich habe die Möglichkeit, durch dieses Double-Reverse-Compiling zu verstehen, was passiert, so ein bisschen. Das heißt, es ist für uns tatsächlich aktuell sogar schon spannend, auch wenn, ich nehme mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, ich nicht denke, dass in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich kommerzielle Chips damit gefertigt werden würden.
Kurze Nachfrage zum Verständnis für dieses Compiling, was Sie gerade geschildert haben. Mhm. Sind die Ergebnisse, die da rauskommen, tatsächlich so vergleichbar? Bei Software, da kommt ja meistens immer optimierter Code raus, der sich dann doch ein bisschen unterscheidet. Und wenn jetzt irgend so ein kleines Detail geändert werden würde, könnte man es dann tatsächlich sehen, die Unterschiede, oder wie funktioniert
genau
das?
Also man nutzt hier, wie auch in der Software, soweit ich weiß, formale Verifikation, die sich unabhängig von der Optimierung auf die Funktionalität bezieht. Und genau diese funktionalen Änderungen kann man natürlich nachvollziehen. Es ist definitiv so, das haben wir auch schon getestet, dass natürlich erstmal Änderungen da sind. Das Schöne ist, dass man diese Änderungen sieht und dass man nachvollziehen kann, ist das etwas, was man vielleicht nicht haben möchte, ja, etwas Bösartiges, oder ist das wirklich eine Art Optimierung und kann ich das nachvollziehen, wieso das passiert ist. Also ich habe einfach die Möglichkeit, etwas genauer reinzugucken, etwas genauer zu verstehen, zu sagen, okay, 99% vom Design sind gleich, ich habe Änderungen A, B und C und A und B kann ich absegnen, die sollten genauso passieren, das verstehe ich, C weiß ich nicht, das hätte ich gern anders. Das macht mir Sorgen. Also ich habe die Möglichkeit, etwas genauer reinzuzoomen auf die möglichen Stellen, die mir Sorgen machen, wenn das dann eine Sorge ist, die ich habe.
Prima. Damit haben Sie in dem Punkt jetzt auch meine Sorgen zerstreut. Das Schlusswort hatten Sie ja vor einigen Minuten schon gebracht und ich denke, dabei können wir es jetzt auch belassen. Ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke und ich würde mich freuen, Sie bald wieder zu sprechen, weil es gibt ja einiges zu forschen und Sie werden bestimmt noch einiges rausfinden in Ihrer Zukunft, nehme ich an. Vielen Dank.
Ich hoffe es. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute. Tschüss.
Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.